jungen Leben, die nächste Generation der Politik. Jetzt auf OE24TV bei Sabrina Fröhlich.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen hier auf OE24TV. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen bei einem neuen Format. Die jungen Wilden, also all jene, die eine Meinung haben, die aber vielleicht noch nicht jeder in der Politik gehört hat. Denn sie sind vielleicht innerhalb ihrer Parteien bekannt, innerhalb ihrer Communities bekannt, aber vielleicht Ihnen zu Hause noch nicht bekannt. Was schade ist, denn Ihre Meinungen gehören gehört und genau das wollen wir heute auch tun. Wir wollen wissen, was denkt Sie, die nächste Generation der Politik in Österreich? Und an dieser Stelle darf ich Ihnen alle Gäste noch einmal vorstellen. Herzlich willkommen im Studio, Katharina Ehrenfellner von den NEOS. Sie sind da zuständig für den Bereich der Finanzen und sitzen auch für die UNOS im Kontrollausschuss der Wirtschaftskammer. Schön, dass Sie heute hier sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Dann darf ich begrüßen Moritz Jeitler. Sie sind der internationale Sekretär der AG. Und an dieser Stelle muss man auch ein bisschen dazu binden. Viele werden jetzt sagen, Jeitler, den Namen kenne ich schon. Und tatsächlich ist Ihre Mutter eine bekannte ÖVP-Politikerin. Sie sind ebenfalls bei der ÖVP, aber Sie scheuen sich nicht, Kritik zu üben an der ÖVP.
Danke für die Einladung. Wenn man nicht zufrieden ist, glaube ich, darf man auch sagen, was besser gehen wird.
Werden wir heute noch hören. Sind wir schon gespannt drauf. Dann freue ich mich, Lukas Amann begrüßen zu dürfen. Sie sind Journalist und auch Blogger, betreiben eine eigene Website, wo Sie Ihre Inhalte immer wieder teilen und sind da alles andere als wie scheu. Sie nehmen sich wirklich keine Partei im Speziellen, sondern alle im Besonderen vor, wenn es darum geht, mal aufzuzeigen, was den Jungen so gar nicht schmeckt bei der Politik.
Danke für die Einladung.
Schön, dass Sie hier sind. Und jetzt fast irgendwie altbekannt, möchte ich an dieser Stelle sagen, Tobias Schweiger, der Chef der KPÖ in Österreich. Schön, dass auch Sie heute gekommen sind. Für Sie geht es in den nächsten Jahren um alles, denn die KPÖ wird immer stärker, gefällt nicht jedem, aber ein bisschen mehr Vielfalt im Parlament würden sich dann doch einige, insbesondere bei den Jungen, wünschen. Danke auch für Ihren Besuch.
Danke für die Einladung.
Und da stelle ich vielleicht gleich zu Beginn einmal die Frage an jenen, der von der größten Regierungspartei hier im Studio sitzt, an Moritz Jeitler. Wie gut, wie schlecht läuft denn derzeit die Arbeit? Denn ich glaube, Sie selbst haben über die ÖVP gesagt, sie liegt derzeit auf der Intensivstation.
Also ich glaube, einzelne Sager darf man jetzt nicht überbewerten, aber tatsächlich, ich glaube, die ÖVP ist in einer schweren Krise, vielleicht in der schwersten, in der sie jemals war, in der Zweiten Republik. Es ist klar, es ist nicht einfach. Ich bin in der letzten 7 Jahre, seit 2019, hat man de facto mit allen Parteien, die im Parlament sitzen, regiert. Da muss man sich sicher auch manchmal verbiegen, aber das ist nicht unbedingt zufriedenstellend, was der Status quo hergibt. Vor allem nicht, wenn man sich anschaut, was im ÖVP-Parteiprogramm stehen wird, weil davon wird aktuell meiner Meinung nach zu wenig umgesetzt. Und ich glaube schon, dass die Werte, die da drinnen stehen, oft die richtigen wären für die Probleme der heutigen Zeit. Aber leider Gottes, was wir aktuell sehen, ist einfach zu oft zu wenig weite Würfe. Man sieht es jetzt auch, wir werden sicher später darauf noch zu sprechen kommen, Reformmut ist zu wenig da und manchmal vielleicht auch einfach der Mut, nicht nur nach Umfragenpolitik zu machen, sondern visionär nach vorne zu schauen und das vermisse ich manchmal.
Naja, Reformmut wäre ja mit den NEOS eigentlich in dieser Regierung durchaus vertreten, zumindest rein theoretisch. Zumindest ist das, was die NEOS uns immer wieder erklärt haben, dass sie für Reformen stehen. Üben Sie da auch Kritik an der aktuellen Regierungsarbeit unter Beteiligung der NEOS?
Ich denke, dass wir in puncto Reformen noch viel mehr voranbringen könnten. Ich glaube aber auch, dass die NEOS absoluter Reformmotor in dieser Regierung drinnen sind. Also ohne die NEOS wären viele der Reformen, die wir jetzt schon umgesetzt haben, wahrscheinlich in dieser Form nicht geschehen. Ich glaube, dass wir immer in die Verhandlungen mit den ambitioniertesten Zielen hineingehen. Manchmal hört man auch von gewissen Seiten, dass die kleinste Partei in der Regierungskoalition doch nicht immer ihren Willen durchsetzen darf. Aber es ist so, wir kommen mit einer Vision. Wir wissen, wo wir hinwollen und wir nehmen dann jeweils die SPÖ und die ÖVP auch auf dem Weg zu den Reformen, die ihnen selbst vielleicht manchmal schwerfallen, auch mit.
Was wären da jetzt die Reformen, die Sie hier insbesondere anmerken möchten?
Also ich glaube, dass wir im Bildungsbereich sehr viel bereits zustande gebracht haben, seitdem wir angetreten sind. Ich glaube aber auch, dass das erste Mal, dass wir eine Lohnnebenkostensenkung zum Beispiel durchgebracht haben im Doppelbudget, ein Punkt ist, auf den wir durchaus stolz sein dürfen, weil wir dürfen nicht vergessen, das hat es in den letzten 2 Jahrzehnten nicht gegeben, dass es hier mal zu einem Rückschritt in den Lohnnebenkosten gegangen ist, sondern wir haben immer nur erhöht, erhöht, erhöht. Und da darf man, auch wenn es sozusagen mal von manchen als ein kleiner Gewinn gesehen wird, durchaus einmal sagen, das war ein Schritt in die richtige Richtung.
Ein Schritt in die richtige Richtung. Ist es tatsächlich ein Schritt in die richtige Richtung oder sagen Sie, das war maximal ein Drehen um die eigene Achse? Wie würden Sie es denn beschreiben, Herr Schweiger?
Ich glaube, wie ich es beschreiben würde, kann sich jeder am Fernsehbildschirm denken. Also deswegen mache ich das möglichst kurz. Würde das sehr anders einschätzen, aber Das liegt in der Natur der Sache.
Deswegen sind wir da, schätzen Sie an.
Ich würde tatsächlich vor allem die Menschen ins Zentrum stellen, die von dieser Regierung nicht nur keine Visionen sehen oder zu wenig Reformen erleben, sondern die tatsächlich einfach seit Jahren, und das betrifft nicht nur diese eine Regierung, das muss man dazu sagen, zurückgelassen worden sind. Also es ist immer schön, wenn man mit Politbegriffen wie Visionen und Reformen um sich werfen kann. Ne? Aber das Zentrale ist, klopfen Sie an die Türen in diesem Land an und Sie werden wissen, was vielen, vielen Menschen fehlt. Sie werden, wenn Sie als etablierte Partei erkannt werden, die Tür vor der Nase zugeschmissen bekommen. Und zwar zu Recht. Die Leute sind ärmer geworden, die wissen nicht, wie sie sich ihre Miete leisten können. Die wissen ganz genau, dass in der etablierten Politik niemand auf sie tatsächlich insofern Rücksicht nimmt, dass er sagt, deren Lebensbiografie ist mir das größte Anliegen. Das ist einfach der Fall. Wir haben zunehmende Armutszahlen in einem der reichsten Länder der Welt seit, und das sind mindestens die letzten drei Regierungen daran schuld, die sind gewachsen, gewachsen, gewachsen. Man kann, ich glaube, wir haben mittlerweile 1,7 Millionen Menschen in diesem Land, die akut armutsgefährdet sind. Also das sind die Studien, also das ist ja nicht meine Erfindung. Das sind offizielle Studien.
Studien sind schon mal nicht, sondern es sind, also erstmal, es wird ja jedes Jahr aufgrund der Basis berechnet, aufgrund dem, was bei uns denn der Durchschnitt ist. Und jemand, der akut armutsgefährdet ist, da stellt man sich, glaube ich, schon eher vor, jemand, der sich nicht mehr leisten kann, einen Reis zu kochen daheim. Das stimmt ja nicht, jeder hat ein Fernseher zu Hause, jeder hat ein Smartphone daheim und jemand, der akut armutsgefährdet ist,
ich habe es mal ausgerechnet. Okay, da sind wir genau bei dem Problem. Aber das ist ja, da sind wir ja schon mitten im Problem drinnen. Nein, was heißt, man sieht das Problem? Also, das ist ein Relativieren. Das Relativieren ist mal schon mal, also das, ihr habt ja ein Fernseher daheim. Sind wir jetzt wirklich da angekommen? Also ist das jetzt die Idee, dass wir darüber verhandeln, ob man arm ist, wenn man keinen Fernseher daheim hat? Nein, also die Menschen in diesem Land haben, und tatsächlich mindestens 1,7 Millionen Menschen in diesem Land, haben das Gefühl, dass weder die ÖVP noch die NEOS noch die SPÖ sich für sie interessiert, weil sie in den zentralen Maßnahmen dieser Regierung nicht vorkommen. Das ist nicht meine Meinung. Das hören Sie, wenn Sie sich in die Stadtgebiete begeben, wo die niedrigsten Wählerinnenbeteiligungen sind. Deswegen gehen Sie nämlich nicht zur Wahl.
Also wenn ich da kurz einhaken
darf. Ja, du würdest dann auch gerne was sagen.
Bitte, Herr Arbeit, ich wollte gerade sagen, lassen wir Sie kurz zu Wort kommen.
Also, es ist jetzt schon sehr viel gesagt worden. Ich meine, ich bin ja der Einzige, der hier keiner Partei angehört. Insofern ist das sehr fein, da muss man auf niemanden Rücksicht nehmen. Ja, also es stimmt natürlich schon, was Sie sagen, dass die Bundesregierung nicht besonders bedacht ist auf die Bevölkerung. Ich glaube, das kann man schon sagen. Was aber auch stimmt, ist, wenn wir jetzt einmal konkret werden, ja, Sie sind ja sehr geübt im Phrasendreschen, ja, wenn wir es einmal konkret machen. Sie haben angesprochen, die Lohnnebenkostensenkung. Sagen wir es konkret, es wurde um 1 Prozentpunkt gesenkt. Ja. Die Lohnnebenkosten sind um 1 Prozentpunkt gesenkt worden und die Regierung feiert das als großen Erfolg ab. Es ist besser als nichts, aber die Regierung zeichnet sich dadurch aus, dass man in viel klein-klein sich groß verkauft. Das ist einmal, dann hat der Kollege Eitler natürlich recht, wenn er sagt, bei der Armut, das ist natürlich schon so. Ja. Wenn es allen gut geht, dann geht es die Armutsberechnung, die sich immer am Durchschnitt bemisst, natürlich so, dass es dann denen es nicht ganz so gut geht, die sind dann sofort armutsgefährdet. Ja. Also da muss man sich schon konkret anschauen, wie wird das berechnet. Die heute in Österreich armutsgefährdet sind, sind nicht vergleichbar mit armen Menschen, wenn sie nach Asien reisen.
Ja, aber also, wir leben heute nicht in Asien. Das muss man schon noch sagen.
Man muss schon sagen, wenn man sich einen armen Menschen vorstellt, dann stellt man sich wirklich jemand, der sich das Essen nicht leisten kann. Ja, also das sozusagen zum Vergleich muss man schon sagen. Ja, dass die Maßnahmen der Bundesregierung nicht besonders treffsicher ist, das stimmt halt auch. Ja, also das ist eine Gießkannenpolitik. Sie wollten die Spritpreisbremse, glaube ich, ansprechen, die Lebensmittelpreisbremse, all dazu werden wir noch kommen. Das ist natürlich Hanebüchern, was da passiert.
Also wissen Sie, wer sich einen armen Menschen so vorstellt? Jemand, der selber keine Ahnung davon hat, was Armut ist.
Ja, dann sagen Sie mal, was ist Armut? Dann definieren Sie das.
Gehen Sie mal einfach zu einer normalen Familie in diesem Land, die armutsgefährdet ist. Ja. Was wird die Ihnen erzählen? Die wird zum Beispiel feststellen, da werden später, denke ich, über das Thema Bildung noch reden, dass sie eines von diesen drei Kindern in diesem Land hat, das Nachhilfe bräuchte. Sie wird es sich aber nicht leisten können. Und die Schule leistet es nicht, ihrem Kind die gleichen Chancen zu geben.
Das ist ein Bildungsproblem. Das ist ein Problem des Bildungssystems. Nicht, dass die zu...
Ich habe sie auch mit ausreden lassen. Man kann ja mal manchmal darstellen, was der Fall ist. Was macht es mit der Mutter, die weiß, dass ihr Kind in der Abwesenheit von Chancengleichheit aufwächst, weil sie nicht genug Geld hat, um die Nachhilfe zu bezahlen? Da kann man schon sagen, dass das ein Bildungsproblem ist, dass das so ist. Nur der Unterschied ist, dass die genug Geld haben, um Nachhilfe zu bezahlen, damit anders umgehen können als die es nicht haben. Was macht es mit dem Leben dieser Mutter? Es macht es schlechter. Nächstes Problem. So, jetzt steigt die Miete. So, nehmen wir sie, damit wir quasi nicht auf ihren geliebten Privatmarkt hinhauen müssen, nehmen wir die Wiener Gemeindebauten. Ne? Die erhöhen ja auch ordentlich die Mieten. Ja, wunderbar. Zumindest für die Stadtregierung, die damit mehr Geld einnimmt. Für wen nicht wunderbar? Für die selbige Mutter, die sich jetzt überlegt, gut, wo nehme ich die 200 Euro mehr pro Monat her, um diese Miete zu bezahlen?
Ja,
wenn sie darauf keine Antwort findet, dann wird sie die deswegen nicht finden, weil sie armutsbetroffen ist. Ich weiß den Unterschied. Es gibt die Leute, die in denselben Wohnbau wohnen, die nicht armutsgefährdet sind, die sagen, es ist schon scheiße, Entschuldigung die Ausdrucksweise, es ist schon scheiße, dass diese 200 Euro mehr kommen, aber ich kann sie mir leisten. Und es ist, sie werden den Unterschied an der Tür merken mit der Person, die nicht weiß, wie sie die auf einmal bezahlen soll. Und das ist Armut. Das ist der einfache Punkt. Und wenn wir über das nicht reden, wenn wir da so drüber reden, so, wir sind ja nicht in Asien, also was eine völlig absurde Perspektive darauf ist, dann hat die Politik diese Menschen aufgegeben. Und das merken sie, das spüren sie und deswegen agieren sie.
Sie haben jetzt super das gescheiterte Konzept des Sozialismus und des Kommunismus beschrieben, indem sie sagen, die Mieten wären teuer im Sozialbau. Ja? Im Sozialbau in Wien, wo alles staatlich ist, wo die Wohnungen von uns allen finanziert werden, nämlich von den Leistungsträgern, die Arbeit und Steuern bezahlen. Ja? Die bezahlen ja das. Es gibt schon Gründe dafür, weshalb man das macht. Aber Sie haben ja selber gesagt, das wird auch teurer dort. Ja? Aber der böse Privatmarkt ist dann immer schuld. Ja?
Na, wissen Sie, ja,
und warum das Konzept gescheit?
Ja, sehr nein. Oft immer über die sprichwörtliche Mutter. Lassen wir vielleicht wirklich mal eine Frau zu Wort kommen, ja, damit wir mal eine weibliche Meinung dazu hören. Wir sind nicht nur immer die Frauen, die Armutsbetroffenen, sondern es gibt mehrere Menschen, die davon betroffen
Familien,
sind.
Familien, genau, und auch Männer, die armutsbetroffen sind. Aber natürlich auch sehr viele Frauen, vor allem welche, die vielleicht alleinerziehend sind, sind in solchen Thematiken natürlich vorhanden, obwohl ich auch sagen muss, dass ich Ihr Bild von Armut, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, jetzt nicht eins zu eins teile. Was ich aber noch dazu sagen wollte, weil Sie erwähnt haben, wenn man bei den Menschen an die Tür klopft. Wir in Oberösterreich sind gerade im Strukturaufbau, wir gehen in die Gemeinden und wir klopfen ganz viel an die Türen. Nämlich wir gehen Tür zu Tür und versuchen, uns in den verschiedenen Gemeinden auch mit Teams aufzubauen. Wir sehen dort nicht, und das möchte ich in diese allgemeine Debatte einbringen, wir sehen dort nicht diese Politikverdrossenheit, die hier beschrieben wird. Von wegen, die Menschen finden, sie werden komplett im Stich gelassen und alles geht in die falsche Richtung und nichts geht weiter. Die Menschen sehen schon, dass es in manchen Dingen noch schneller gehen könnte, dass man mal einen größeren Wurf schaffen könnte, dass wir uns nicht im Klein-Klein verlieren sollen, sondern dass wir mal versuchen sollen, einen größeren Wurf zu machen. Ganz ehrlich, Herr Ammann, an uns hat es nicht gelegen, dass wir die Lohnnebenkosten nicht gerne noch etwas mehr gesenkt hätten. Ja? Aber man muss in einer Koalition auch an der Zusammenarbeit miteinander arbeiten. Ja? Wir wollen ja auch eine stabile Regierung, die, und ich finde, das muss man auch dazu sagen, dass Kooperation innerhalb einer Regierungszusammenarbeit nicht immer gleich verdonnert werden muss und nicht jeder Kompromiss sozusagen immer nur schlecht geredet
werden
kann.
Aber der kleinste gemeinsame Nenner kann nicht die Lösung sein. Also wir sind doch konsequent in dem, dass wir uns immer nur, also schauen wir uns jetzt nur die Bundesheerreform gerade an, es ist immer nur aktuell, dass man das Minimum, das Bare-Minimum nicht einmal oft so zusammenbekommt, weil einfach die drei Meinungen oft so weit auseinandergehen und vielleicht wäre es einfach besser, wenn jeder Partei in dem Bereich, der wirklich gerade notwendig ist, schauen könnte, dass er da oder sie wirklich die Reformen anstößt und auch die anderen vielleicht Schritte mitgehen, die unangenehmer sind. Aber der Stand jetzt ist leider, und das hilft am Ende halt leider nur einem, vielleicht hilft es dem Herrn Schweiger ein bisschen, aber primär hilft es einem Herbert Kickl, wenn man in die Umfragen schaut. Und das kann nicht das Ziel sein. Und da sind wir aber gerade.
Ich möchte auch dazu sagen, ich glaube, dass im Gegensatz zur letzten Regierung, wo wir Schwarz-Grün gesehen haben, die sich ausgemacht haben, wir lassen euch euer Ding und wir lassen dafür den anderen ihr Ding, da haben wir gesehen, wie falsch das Ganze laufen kann. Ja? In wie vielen verschiedenen Hinsichten diese Regierungsarbeit, wir mischen uns bei den Grünen nicht in Klimapolitik ein, aber dafür mischen wir uns bei den Schwarzen nicht in ihre Wirtschaftspolitik ein. Auch das ist, würde ich aus meiner Brille sagen, deutlich schiefgegangen.
Naja, aber läuft es aktuell so viel besser mit dem Klimaneutralitätsgesetz, wo gerade die Neos von der Industriellen Vereinigung ziemlich irgendwie, sagen wir mal, abgewatscht werden dafür, dass ihr da das Goldplating, wie es der Herbert Kickelmanns wollt und das 2040 haben wollt? Ist das jetzt wirklich irgendwie,
also ich glaube, dass es mal ein Schritt vorwärts ist, dass wir jetzt ein Klimagesetz auf den Weg bringen oder bringen werden. Ja, da geht ja noch in Begutachtung das Ganze. Aber das ist, finde ich schon, und ich finde auch wiederum da die Position der NEOS zu sagen, nein, wir schütten jetzt nicht die Dürrehilfen für die Landwirte aus, ohne dass wir uns dabei überlegen, was ist eigentlich die Ursache und wie bekämpfen wir langfristig Ursachen und machen einen klugen Pfad in Richtung Klimaschutz und CO2-neutral.
Aber auch da muss ich sagen, also ich glaube, das wissen Sie jetzt von mir nicht, aber ich habe selber ein Wahlbündnis gemeinsam mit den Junos angeführt am Juridikum und bin recht eng befreundet und vernetzt auch innerhalb der Partei bei Ihren Parteikollegen. Und auch da habe ich das Gefühl, die Meinung ist ja nicht eine einhellige, sondern da geht oft ganz weit auseinander. Und ich habe auch das Gefühl, dass der libertärere Flügel oder der marktwirtschaftlicher denkt, überhaupt nicht mehr wahrgenommen wird oft. Und jetzt feiert sich man wieder ab dafür, dass man das Klimaschutzgesetz gemacht hat. Man feiert sich ab für einen UN-Sicherheitsratssitz, den man bekommen hat, dadurch, dass man sich das durch iranische Stimmen erpresst hat und irgendwelche Schurkenstaaten und postet das dann auch auf Social Media tatsächlich. Ja, ich meine, Sie können drüber lachen, es ist aber so. Ich weiß nicht, ob das liberale oder mittige Politik ist, ehrlicherweise, und auch nicht das ist, was die Leute wollen. Und es zeigt sich halt auch in den Umfragen bei beiden Parteien, ÖVP und NEOS, und bei der SPÖ zeigt sich noch einmal graduell Ärger. Und am Ende ist die Frage schon, wie kommt man da raus? Und ich glaube, die Antwort kann nur sein, dass man den Leuten, die jeden Tag arbeiten gehen und dieses Land am Laufen halten, irgendeine Form der Erleichterung gibt. Und natürlich müssen wir uns auch überlegen, wie Integration schneller funktioniert bei denen, wo es Sinn macht, und bei denen, die wir hier nicht halten können, weil sie unser System ablehnen, unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat, und einfach zurück in ihr Land gehen könnten, da schaut, wie man die wieder dorthin bringt. Aber was nicht mehr geht, ist, dass wir einfach vor uns selbst uns herverwalten und ja, in Wahrheit abwarten, was passiert, und dann in 3 Jahren kommt der Tag X, was machen wir dann?
Ja. Also das, also, die NEOS waren die große Reformpartei, sie haben immer gesagt, sie machen Reformen. Jetzt, wie gesagt, es ist nichts gemacht. Ja. Herr Jeidler sagt es völlig richtig, diejenigen, die Leistungsträger sind, die haben die NEOS doch immer vertreten, die Unternehmer, die fleißigen Arbeitnehmer, die arbeiten, die Steuern bezahlen. Wo ist eine Steuersenkung? Jetzt wäre eigentlich die Zeit der Steuersenkungen, ja, um wieder die Investitionen ins Land zu stärken. Was ist da passiert? Es ist 1 Prozentpunkt Lohnnebenkostensenkung. Und das ist jetzt über Monate der große Erfolg der NEOS. Das verstehe ich nicht. Wir werden dann auch zur Wirtschaftskammer kommen. Wir werden zu allem dem kommen, wie sich die NEOS einfach, das tut mir so leid für diese ehemals liberale Partei. Sie waren eine liberale Partei und jetzt kommen sie her von GIS abdrehen beim ORF. Sie wollten die GIS abschaffen, jetzt wollen sie den ORF-Beitrag in die Verfassung schreiben. Ja? Es sind einfach so Dinge, wo Matthias Strolz eine liberale Partei gegründet hat und jetzt sind sie eine sozialliberale Mitläuferpartei in einer Regierungskoalition, wo sie sich halt nicht sie persönlich, aber ihre Partei die Posten gegönnt hat für das, dass man halt mitregieren kann und die Inhalte aufgegeben hat. Und das ist so schade für eine ehemals liberale Partei.
Ich erkenne in unserem Kern noch immer sehr viel Liberales und ich möchte, also ich teile Ihr Urteil nicht zu dem, dass wir unsere Werte aufgegeben haben. Sie haben anfangs gesagt, es gibt unterschiedliche Meinungen in der Partei. Um Gottes Willen, ja bitte. Ja? Also Menschen, die sich politisch engagieren, da ist es normal, dass man unterschiedliche Meinungen hat. Und ich glaube, dass in keiner von den vertretenen Parteien oder auch in irgendeiner anderen tatsächlich jemand sagen kann, dass alle Mitglieder in der Partei das Parteiprogramm zu 100% unterstützen. Ich glaube, das ist etwas, man stellt sich hinter eine Partei, weil man in großen Grundzügen dafür stehen kann, wofür diese Partei entsteht. Und aber ich glaube, da gibt es natürlich Strömungen bei den NEOS, aber da gibt es auch Strömungen bei den Roten und bei den Schwarzen und so weiter.
Bei Denker ist weg, die ganzen Wirtschaftsliberalen.
Es sind nicht alle Wirtschaftsliberalen.
Ja, aber nicht in der ersten Reihe, wer darf da noch was sagen?
Wir haben genügend Wirtschaftsliberale, die
zum Beispiel
einen Markus Hofer, eine Karin Doppelbauer, die alles sehr liberal
verankern. Ich glaube auch, dass es Stimmen gibt, die klar das einnehmen, aber jetzt müssen wir trotzdem kurz einmal nach Wien schauen. Was ist denn die Bilanz der NEOS in Wien? Ich meine, man war billiger als die Grünen, sie wirklich eine linke Partei sind in Wien. Ich muss auch sagen, also die Grünen haben ja gute Politik gemacht in Wien. Also die Regierungsbeteiligungen in Rot-Grün, alles Gute, was an Handschrift noch da ist, eigentlich der letzten Jahre in Wien, war grüne Politik und keine rote. Aber was machen denn die NEOS in Wien? Ich meine, da kann man mit der Lupe suchen, dass man irgendwas findet, was irgendwie regierungsprogrammtechnisch da durchgesetzt wird.
Werbemittelkosten haben wir, die Werbemittelkosten der Stadt haben wir unter eine stärkere Kontrolle gestellt. Wir haben Entbürokratisierungsmaßnahmen für die Unternehmen in Wien geschaffen, zum Beispiel in der Gastronomie, wo es jetzt keine saisonalen Ansuchen mehr
Kinder
gibt. Kinder
können in Kindergärten frieren, weil man da was verhaut. Ich meine, schauen Sie sich an, das bitte der Club
auf Manhattan. Aber Entschuldigung, darf ich nur fragen, ja. Herr Jeidler, Sie wissen schon, dass Sie eigentlich bei der ÖVP sind und die sind eigentlich die größere Partei innerhalb der Koalition. Also jetzt nicht in Wien, ja, aber auf Bundesebene gesprochen. Natürlich. Also viele Themen, die Sie hier ansprechen, viel Kritik, die Sie zu den Neos rüberschmeißen, denke ich mir, wollen Sie da vielleicht mal irgendwie Ihre eigene Partei kritisieren?
Ich gehe ja total hart ins Gericht mit meiner eigenen Partei. Ich glaube, dass wir viel, viel mehr könnten und ich glaube, dass diese Regierung in der Form ein großes Problem hat und das ist der Vizekanzler und ich glaube, wir sind uns alle hier, wenn wir sie miteinander einigen.
Würden Sie auch sagen, dass das Problem ist vielleicht auch bei der ÖVP der Bundeskanzler oder trauen Sie sich
das glaube ich nicht, dass
der, weil die Umfragen von der ÖVP gehen ja auch weiter
natürlich
runter.
Natürlich gehen die Umfragen weiter runter, aber das liegt glaube ich daran, dass einfach in diesem Koalitionswahnsinn, der es zum Teil leider ist, einfach nicht in der Form so Politik gemacht werden kann, wie das notwendig wäre und wie es auf die Mehrheit der Menschen will, weil wenn man sich anschaut, was das Wahlergebnis war und das, was sie, ich meine, die Leute haben am Ende des Tages Mitte rechts gewählt im Gesamten und was ist gekommen? Eine Mitte links, die sich oft halt irgendwie mehr durchsetzt und das ist nicht im Sinne der Menschen im Land.
Also wäre es besser gewesen, wenn die ÖVP in ihren Augen mit der FPÖ und Herbert Kickl in eine Koalition gegangen wäre?
Ich glaube, das Sinnvollste wäre eine Minderheitsregierung gewesen und probiert einmal das schwedische Modell auszutesten oder das in den Niederlanden. Ich glaube, dass das möglich ist. Natürlich gibt es dort viel mehr Parteien, aber das Problem ist halt, dass dann wahrscheinlich gleich einmal Blau und Rot sich verbündet hätten und wiederum einen Sturz gemacht hätten, so wie das in der Kurzversuchzeit war, 2019 nach Ibiza. Aber ich glaube, dass wir andere Modelle andenken müssen, wenn man jetzt nicht nur bei uns schaut, sondern schauen wir nach Deutschland, was dort blühen wird. Ja. Und ich glaube, die Lösungen können schon sein. In Schweden regieren gerade drei Parteien miteinander, eine Minderheitsregierung, lassen sich zwar von den rechten Schwedendemokraten stützen, aber haben wirklich ein Land, das der kranke Mann Europas war, wieder nach vorne gebracht. In 4 Jahren haben wirklich Reformen gemacht im Migrations-, Integrations-, Bildungsbereich, Steuersenkungen und haben das Land wieder nach vorne gebracht. Ich glaube, in den Niederlanden regiert jetzt eine mittige Regierung, die beide Ränder gleichermaßen isoliert, wirklich gut, aus 2 Liberalen und einer konservativen Partei. Da gibt es schon Modelle, die man sich anschauen kann und ich glaube, das wahre Problem ist, wenn wir jetzt wieder zu Österreich zurückkommen, ich meine, 3/4 der Menschen befürworten die EU, fast 40% wären willig, FPÖ zu wählen, da kann irgendwas nicht stimmen. Und ich glaube schon, dass da ein großer Mangel an Alternative ist, weil die ÖVP hat sicher einen großen Imageschaden genommen durch die Chaosen jetzt Druck, jüngst, aber detto auch, was war mit dem Ex-Klubobmann Wöginger oder auch was noch uns blühen dürfte, eventuell mit den Untersuchungen beim Abgeordneten Gerstl. Das sind nicht schöne Fälle und das möchte ich auch nicht schön reden und da gehe ich selber hart ins Gericht. Ja, bin ich der erste Kritiker meiner eigenen Partei. Aber was nicht die Lösung sein kann, ist, dass man den Kopf ins Sand steckt und so weiter tut wie jetzt. Und ich glaube, es gibt andere Modelle, andere Lösungen. Und ich glaube auch, dieses Argument, dass man sagt, ja, dieses sture Parteiensystem, wie es jetzt ist, ist gut. Das muss nicht sein. Erstens schadet Wettbewerb nie. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt ein großes Problem wäre, wenn die KPÖ im Parlament sitzen würde in ein paar Jahren, weil dadurch einfach mehr Meinungspluralismus herrscht. Und ich meine, schaut man eben nach Schweden, wo 8 Parteien im Parlament sitzen.
Das ist aber auch dann, aber das verstehe ich jetzt, aber dazu verstehe ich jetzt an Ihrer Argumentation nicht, nämlich Sie feiern den Pluralismus von mehreren Parteien im Parlament und da sollen am besten noch mehr dazukommen. Also ich hätte auch nichts gegen mehr Parteien. Die Frage ist aber, gerade dann müssen wir uns doch im Klaren darüber sein, dass wir in einer Regierungsarbeit Kompromisse finden müssen. Umso mehr Parteien, das wir haben, umso kleinteiliger vielleicht die Aufspaltungen sind, haben wir potenziell noch mehr Personen am Verhandlungstisch sitzen, die mitsprechen und dann jetzt wird das sozusagen herumgegeben. Ja, die ÖVP kriegt nicht alles das, was sie will. Nein, die Neos kriegen auch nicht alles das, was sie will.
Steht deutlich besser damit 18 Parteien im Parlament. Ganz einfach. Also dieses Argument geht ad absurdum, weil ich glaube, dass einfach in dem Moment, wo es... Also ich glaube, das Schlimmste ist, wenn es eben so ist wie bei uns, 4, 5 Parteien, wo einfach dann zu weit die Meinungen auseinander sind und die Würfe zu klein sind. Wenn es viel kleinteiliger ist, funktioniert es besser. Oder wenn es vielleicht nur 2, 3 Lager gibt, wie das in Frankreich, UK oder den USA üblich war. Dann
das geht Pluralität, die man halt bei den Neos jetzt, wie auch die Großparteien, die haben ja kaum mehr innerparteiliche Pluralität, da gibt es eine Linie und was Linie ist, ist zu machen und das setzen die Neos, die ehemals eine liberale Partei waren und diese Pluralität immer zugelassen haben, jetzt in der Koalition nicht um. Man schließt Mitglieder aus, die unangenehm sind, man hat eine ganz autoritäre Führung, die Frau Meinl-Reisinger, man weiß das, hat
wir schließen Mitglieder aus, Führung, die einen klaren einen Missbrauch in einer großen und sehr vertraulichen Sitzung tatsächlich.
Ja, aber das war ja alles davor schon vorbereitet. Ja. Ich meine, das wissen wir ja.
Ja, also, nein, Sie waren sicher in den internen Besprechungen dabei.
Waren Sie dabei?
Ich war nicht dabei, aber ich war in einer sehr intensiven innerparteilichen Aufarbeitung dieses Falles dabei.
Und das kann man jetzt nicht von der Hand weisen, dass die Neos intern offensichtlich schon ein paar Probleme haben. Die kommen schon klar raus, also dass die Führung kritisiert wird von der eigenen Basis. Matthias Streutz ist heute Abend auch bei OE24 zu Gast gewesen im Vorfeld dieser Sendung. Auch er hat nicht gespart mit Kritik an der Parteichefin. Schon im Vorfeld gab es da diverse Berichte drüber. Schaden tut das die Neos schon ein bisschen.
Ich glaube, wir haben in einer gewissen Weise Wachstumsschmerzen mit unserer erstens Regierungsbeteiligung. Und das ist wahrscheinlich nicht von der Hand zu weisen. Das würde wahrscheinlich anderen Parteien, die das erste Mal in eine Regierung kommen, genauso gehen. Und deswegen möchte ich auch, also wunderbar, wenn mehr Parteien auch im Parlament vertreten sind, dann diesen Schritt zu gehen als Regierungspartei, dann auch die Arbeit und voranzubringen, ja, und Dinge durchzusetzen gegen sehr, sehr starre Strukturen in unseren, ich sage jetzt Altparteien, das ist einfach noch einmal ein ganz anderer Schuh.
Also und einen S-Begriff zu verwenden, finde ich sowieso schwierig, aber was ich viel schwieriger finde, ist dran, also ich habe das Gefühl, wir sehen doch gerade vor laufender Kamera mehr oder weniger, wie die Neos quasi gerade den Weg der FDP in Deutschland gehen. Ja? Also Regierungsbeteiligung, jetzt haben wir zwar keine Ampel, aber auch eine Dreierregierung und danach vielleicht aus dem Parlament rausfliegen. Ich meine, die Umfragewerte schauen auch nicht gerade rosig aus. Und es muss jetzt nicht passieren, aber ich wünsche Ihnen nicht, dass sich die Reformkräfte rund um den Veit Dengler, vielleicht Matthias Stolz, weiß nicht, ob sich da noch ein paar andere sammeln. Es gibt sicher noch andere Köpfe auch, die sich immer mehr zu Wort melden. Wurscht, ob das ein Zöchling ist oder wer anderer, aber ich glaube, dass da Kräfte sind, die mittlerweile auch an was werkeln und ich weiß nicht, ob das unbedingt zum
und
Besten
ist. Und bei mir gibt es auch Kräfte, die hier werken. Das ist die Wirtschaft, die will in die Werbung gehen. Das machen wir jetzt auch.
Die Jungen bilden die nächste Generation der Politik. Jetzt auf OE24TV bei Sabrina Fröhlich.
Wirtschaft in Österreich, wie läuft die denn derzeit? Weil eigentlich sind doch gleich zwei Wirtschaftsparteien innerhalb der Regierung. Da müsste es doch eigentlich wieder für die Wirtschaft viel besser laufen. In der ersten Runde gab es da schon viel Kritik an den Neos, auch an der ÖVP. Und jetzt komme ich vielleicht zu jenem Mann, wo viele sich davor fürchten, dass er ins Parlament kommt. Manche, seitens auch der ÖVP, sagen, das stört uns nicht. Was stolzt die stolze Eiche, wenn sich das Wildschwein dran reibt, um das hier vielleicht ein bisschen mit einem Bonbon irgendwo zu füllen? Herr Schweiger, wie sehen Sie es denn derzeit mit der Wirtschaft? Sie üben da schon viel Kritik, weil Sie sagen, eigentlich geht nichts voran und das auch auf zu Kosten der kleinen Bürger, wie Sie immer so schön sagen, Stichwort Lebensmittelpreise, Stichwort Inflation. Die Lebensmittelpreisbremse hat zu einem Absinken der Inflation beigetragen, aber das ist lang noch nicht genug für Sie.
Ja, ich meine, es ist natürlich, jetzt kann man, es gibt ja viele Stimmen, die sagen, dass die Regierung da ein schweres Los hat, weil sie quasi auf der einen Seite versucht, da mit Maßnahmen die Situation der Menschen zu lindern und dann kommt quasi das große Weltgeschehen und dann frisst die steigenden Spritkosten, fressen dann quasi die Errungenschaften der Lebensmittelpreisbremse auf. Jetzt kenne ich wiederum genug Menschen, die gar kein Auto besitzen, für die das dementsprechend nicht der Fall ist und ich glaube, da kann man wieder so ein wenig diese Problematik der etablierten Politik recht festmachen. Also man will irgendwie immer etwas spürbar machen und die Leute spüren es aber nicht. Und ich glaube, das sind wir schon beim Anspruch sehr schwierig. Lebensmittelpreissteigerungen bei den Menschen kann man ja ganz gut beobachten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Bin im Alltag einfach gerne tatsächlich mit Menschen zusammen und beobachte, was sie machen. Gehe an den Supermarkt und schaue mir an, was legen sie auf die Kasse und wie tun sie das. Vielleicht ist das irgendwie mein spezifischer Blick und das ist in Ihren Nachbarschaften anders, ich weiß es nicht. Aber bei mir ist es eindeutig, auch in den letzten Jahren und auch in den letzten Wochen hat sich das Verhalten von sehr vielen Menschen nicht dahingehend verändert, dass man sagen kann, da liegt jetzt wieder deutlich mehr auf den Rollbändern, die Richtung Kasse laufen, sondern die Menschen, die ich beobachte, vielleicht die mir auch irgendwie näher stehen oder die mir wichtiger sind in ihrem Verhalten, die klätseln immer noch an diesen Stickern, die Supermärkte immer in immer größeren Volumen hinauswerfen, um da sich selbst rabattieren zu können. Weil tatsächlich das Thema Lebensmittelversorgung für viele Menschen immer noch ein großes Thema ist. Und jetzt kommen wir zurück. Ja, es stimmt schon. Also man hat eine Lebensmittelpreisbremse versucht einzuführen mit sozusagen einer Mehrwertsteuersenkung. Man hat sich das auch ausgerechnet, was das bringen soll. Und man hat natürlich, wenn man so will, das Pech, dass die große Weltsituation dazu führt, dass mit der Straße von Hormuz, die geschlossen wird durch den Krieg, der dort unten stattfindet, dass auf einmal dann andere Preise steigen. Das ist schon richtig. Ne? Aber wir haben damals, als das begonnen hat, diskutiert, was hätte die Regierung tun können. Sie hat sehr lange diskutiert und die Frage der Margeneingriffe hat dann reagiert, als meiner Meinung nach und auch der Einschätzung von vielen Ökonomen, diese Frage eigentlich schon obsolet war und hat tatsächlich in dem Bereich zwar eine wiederum sozusagen bremsende Wirkung im Nachgang erzielt, aber keine grundlegende Antwort auf die Frage gefunden. Wie gehen wir damit um, dass wir in einer Welt leben, in der in den letzten Jahren, angefangen von der Ukraine-Krise, eigentlich davor schon den Spekulationen auf den Gasmärkten im Zuge der Anbahnung dieser Ukraine-Krise, der Teuerungskrise, der Wohnenkrise, die darin wieder eingebunden ist. Wie gehen wir grundsätzlich damit um, Österreich fit gegen diese externen Schocks zu machen? Und da kommen wir nochmal zurück auf etwas, was wir vorher kurz diskutiert haben. Es ist nämlich meiner Meinung nach genau kein Beweis dafür, dass zumindest die sozialistischen Momente des Roten Wiens darin gescheitert sind, dass jetzt im Gemeindebau die Mieten erhöht werden, sondern dass man beschlossen hat, dass man die Gemeindemieten wie alle anderen Mieten in Österreich an einen Richtwert und einen Mietpreisindex bindet, der über die Marktentwicklung läuft. Dass man beschlossen hat, es wäre sozusagen ein adäquates Preismodell, dass man in letzter Instanz gebunden an den Verbraucherpreisindex, an die allgemeine Inflationsentwicklung, die öffentlichen Mieten orientiert. Das ist nicht besonders clever, wenn man steuerungsfähig sein will in solchen Situationen. Dass man eigentlich steuerungsfähig ist, da sind wir dann wieder in der Kritik der Politik, sieht man dann, dass die Stadt Wien sehr wohl gewusst hat, wann sie diese Mietpreissteigerungen aussetzen will, nämlich direkt vor der Wahl. Da hat die SPÖ schon gewusst, wann sie das macht. Aber der Sache nach knebelt man quasi die öffentlichen Mieten an den privaten Markt. Ja,
aber
und das, ich möchte meinen Punkt noch fertig machen. Also wir hatten ja, glaube ich, vorher sehr viel darüber gehört, was bei den Neos nicht funktioniert und warum die ÖVP sich ausgerechnet darüber unterhalten möchte. Mir ist ein Anliegen tatsächlich, dass wir lösungsorientiert darüber reden. Was könnte man denn machen? Wir können gern darüber streiten, warum etwa ein österreichweiter Mietendeckel keine gute Idee ist. Das höre ich regelmäßig von den etablierten Parteien, dass das nicht funktioniert. Jetzt denke ich mir, alles, was offensichtlich von Seiten der etablierten Parteien kommt, führt halt eben nicht dazu, dass Mieten billiger werden in Österreich. Ganz im Gegenteil, sie werden teurer. Unterhalten wir uns darüber. Wie kriegen wir das hin, dass die Mieten wieder einen adäquateren Anteil der Einkommen der Menschen in diesem Land verbrauchen. Weil aktuell gehen viele Menschen Richtung 50%.
Herr Schweiger, das ist aber eigentlich die Wirtschaft und nicht speziell jetzt hier der Punkt mit den Mieten, sondern wir wollen eigentlich ein bisschen drüber sprechen, damit das Leben für die Menschen wieder leistbarer wird. Gehören die Mieten dazu, haben Sie recht.
Richtig.
Aber vielleicht erweitern wir das doch ein bisschen.
Wie gesagt, ich sage mal,
eingangs war eigentlich das
Thema
die Lebensmittelpreise.
Absolut, also wir können auch gerne darüber diskutieren.
Wie lassen wir jetzt vielleicht einmal den Herrn Ammann zu Wort kommen, weil Sie haben jetzt Ihren Punkt gebracht, bitte.
Danke. Herr Schweiger, wissen Sie, warum sich die Menschen nicht mehr leisten können in Österreich? Warum die Wohnkosten so hoch sind? Warum sich die Leute die Lebensmittel nicht mehr leisten können? Was dafür ein wesentlicher Mitgrund ist? Dass Österreich die zweithöchste Steuer- und Abgabenquote hat, ist da kein Mitgrund dafür. Dass diejenigen, die leisten, die tagtäglich in der Früh aufstehen, sich ihren Lebensunterhalt nicht mehr leisten können. Zum Beispiel bei den Wohnkosten. Wissen Sie, was da ein interessanter Punkt ist? Dass nämlich ein Großteil dieser oder ein beträchtlicher Teil der erhöhten Kosten nicht auf den bösen privaten Mieten zurückzuführen ist, sondern auf die Betriebsmittel, auf die Betriebskosten, auf den Strom, auf den Sündteuren, auf das Wasser, auf Heizen, dass sich das die Menschen nicht mehr leisten können. Und wissen Sie, und das wissen Sie sicher, aber vielleicht nicht alle Zuschauer, dass die Landesenergieversorgung im Stadteigentum
absolut
ist. Und dort wird gerade in Wien, ja, Wien ist besonders teuer im Übrigen, abkassiert, unverschämt abkassiert. Und deshalb können sich die Leute das nicht mehr leisten und die Sozialistischen und auch die Stadtregierung, die Rot-Pinke, lässt die Leute über die Klinge springen.
Aber das heißt,
alles kommunistisches Konzept, zu verteilen
der Stadt. Da einigen wir uns jetzt drauf, es ist eine absolute Frechheit, dass die Energieversorger in staatlicher Hand als Cash-Cow benutzt werden, zulasten der Bevölkerung. Die Privaten, da können wir auch drüber reden.
Die pinke Stadtregierung ein bisschen angesprochen. Lass mal die pinke Seite hier im Studio antworten. Genau.
Ich glaube, dass durchaus hohe Energiepreise ein Thema sind. Und ich glaube, dass wir gut hinschauen müssen, wie staatlich geführte Betriebe auch agieren und wirtschaften. Da bin ich voll dafür, dass wir hier zu mehr Kontrolle kommen und auf allen Fälle auch zu mehr Effizienz. Es ist nicht in Ordnung, wenn sich in Krisenzeiten Staatskonzerne dann auch noch große Dividenden einstreifen. Absolut. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich kann mit einem Konzept von deckeln mal die Mieten und heben wir die nicht an und passen wir die nicht an Indexe an, da kann ich nicht mit, weil wo soll die Subventionierung, die dauerhafte, über die vielen Jahre, die dann kommen, wo soll die herkommen? Aus dem Staatshaushalt?
Was muss ich da subventionieren? Also meine Frage ist, was muss ich da subventionieren? Die Mieten sind ja kostendeckend, in die mehr ist. Also
aber die Mieten haben ja den Mietpreisdeckel
in Gemeindewohnungen auch reinvestiert.
Ja, ja, absolut. Also das passiert. Die sind ja kostendeckend. Nein, aber das sind ja so konkrete Fragen.
Wir sehen das gleiche Problem am Ende. Ich glaube, ein Modell, was wirklich funktioniert hat, ist übrigens in einer schwarz-grünen Landesregierung gekommen, ist der, also kein Mietendeckel, sondern eine Leerstandsabgabe in Tirol. Das hat funktioniert größtenteils. Ich glaube, dass das ein Modell ist, das man schon auch bundesweit andenken sollte und könnte. Und natürlich gibt es da Probleme, das sagt hier keiner, aber ich glaube, dass das nicht so wäre. Aber ich glaube, dass das große Problem eben ist in der Stadt Wien, dass eben falsch umverteilt wird. Ich meine, schauen wir uns an, es ist nun mal Fakt und das kann man nicht verkennen. Wien hat 20% knapp der Einwohner Österreichs, aber fast 70% der Sozialausgaben, wohlgemerkt, aber nur 15% der Pensionisten, das kommt noch dazu. Und ich finde, entsprechend muss man sich schon überlegen, ist das fair, was da abgeht, und ich glaube, das ist zu verneinen. Und ich glaube eben, die Antwort muss sein, dass man eben so weit entlastet, die arbeiten, und da wirklich nur unterstützt, wo es notwendig ist. Aber ich glaube nicht, dass es fair ist, dass man sich in Wien überlegen muss, als alleinerziehende Mutter zahlt es sich überhaupt aus, arbeiten zu gehen. Ja? Und das ist teilweise wirklich der Fall. Das wissen wir alle, wie wir hier sitzen. Und da sind schon alle in der Pflicht. Und ja, entsprechend muss man sich was überlegen, weil die Ränder werden stärker, das sehen wir. Und die Ränder werden nicht ohne Grund stärker, weil die Probleme einfach da sind.
Ja, aber in dem Punkt war ja auch die Harmonisierung mit den Sozialabgaben, die wir jetzt im Winter noch durchgesetzt haben, auch ein wichtiger Schritt. Ja? Also, und ein Grund ist ja auch, warum Wien ist eine hochverschuldete Stadt. Mhm. Ja,
das kann warum ändert man die Neos so nichts mit? Gehen. Also dann geht man nicht in eine Regierung.
Ja, aber dann geht man nicht in eine Regierung. Das ist ja gerade der Schritt, den wir unter anderem gerade mit...
Also ich glaube nicht, dass man untereinander einen Schritt mitgeht, wenn man zum Beispiel gerade für Problemkinder für 2.500 Euro am Tag, glaube ich, Wahnsinn, das hat eh UR24 auch geschrieben, zum Beispiel irgendwelche Urlaubscamps auf den Kanaren zum Beispiel zahlt. Ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt das Wirtschaften ist, wo man sagt, das darf die Welt sein, in der die Stadt Wien lebt, wie sie tut. Und aber die das alle
das
zulassen.
Das ist jetzt auch nicht maßgeblich für die Wirtschaft in Österreich. Vielleicht schauen wir uns irgendwie an, weil das gerade ein Thema von den Neos ist, Startup-Politik. Das ist ja etwas, was bei euch ganz oben auf der Fahne schreibt. Macht sie da aktuell genug dafür, dass tatsächlich gerade die jungen Unternehmer wieder gerne in Österreich investieren, oder ist es immer noch so, dass viele davon abgeschreckt sind vor großen bürokratischen Aufwand, vor schlechter Standortpolitik? Also hat sich da jetzt was in Ihren Augen getan, dass Startups tatsächlich schon mal besser bedient werden, weil viele setzen darauf in Zukunft. Die kleinen und Mittelunternehmen sterben uns ja aus.
Sterben uns aus, und ich glaube, dass wir gut daran tun, wenn wir eine sehr aktive Startup-Szene in Österreich haben. Ich glaube, die Szene ist an sich sehr aktiv. Da sind sehr viele gute, agierende Personen unterwegs, die versuchen, das zu stärken. Von Regierungsseite finde ich sehr schade, dass wir es nicht geschafft haben, ins Regierungsprogramm hineinzuschreiben, dass dieser Beteiligungsfreibetrag kommt. Das wurde unter anderem auch von Herrn Babler abgedreht damals, weil er es nicht für sinnvoll findet, dass Personen, die hohes Privatvermögen haben, dieses in unsere österreichische Wirtschaft auch hineinstecken können.
Der Babler hat auch keine Ahnung von Wirtschaft, das ist nicht weiter verwunderlich.
Aber es ist schon etwas eigenartig, dass man dass man hier keine Anreize setzt, damit einfach mehr privates Kapital in diese Startup-Szene hineinfließen kann. Wir sind hier noch immer Schlusslicht, ja, wir sind hier europaweit noch immer Schlusslicht, und es hat jetzt gerade Deutschland den Vorstoß gemacht, Schritte in diese Richtung zu setzen, und ich kann mich nur sehr dafür einsetzen, dass wir auch in Österreich endlich bereit sind, diesen Schritt zu gehen. Also aus der Startup-Szene kommend kann ich sagen, das ist eine Forderung, die hat vor über 15 Jahren auch schon gegeben.
Aber machen wir es wieder konkret. Ja? Das ist alles schön und gut, das unterstütze ich auch. Leider ist noch nichts weitergegangen. Ja? Das ist immer das Problem in dieser Region. Es gibt viele gute Ideen, gerade von den Neos auch, ja? Aber es geht halt nur leider nichts weiter. Und ich meine, das große Problem, Startup-Förderung ist gut und recht, ist natürlich noch einmal die erdrückende Steuer- und Abgabenlast, die erdrückende Bürokratie. Der Herr Schellhorn stellt 114 Maßnahmen vor, unter anderem, wie man das § 57a, dieses Autopickel, verlängert oder was. Und das soll die große Deregulierung sein. Also ich meine, reden wir von einer großen Föderalismusreform, von einer großen Staatsreform, weniger Behörden, weniger Vorschriften.
Herr Ammann, da bin ich
Ihnen. Ich habe heute also die Arbeitsstättenverordnung. Jetzt ist es heiß. Wissen Sie, was denn Unternehmen vorgeschrieben wird? Da steht unter anderem zum Beispiel, das muss man sich einmal geben, nur ein Beispiel, im § 28 der Arbeitsstättenordnung Verantwortung wird dem Unternehmer vorgeschrieben, dass dafür Sorge zu tragen ist, dass die Luftraumtemperatur zwischen 19 und 25 Grad zu betragen hat. Und dann höre ich bei einem Konkurrenzsender, dass es im Spital, im stadtgeführten Spital, 32 Grad hatte. Da gilt das nicht. Dem Unternehmer schreibt man es vor, aber dem staatlichen Gesundheitsversorger nicht. Ich meine, das ist wirklich eine Chuzpe-Sondergleichen, eine Gemeinheit gegenüber jedem Unternehmer, der sich tagtäglich einsetzt für seine Mitarbeiter und auch für die Arbeitnehmer, die sich tagtäglich 10 Stunden, 12 Stunden arbeiten und dann kommt sowas dabei heraus und da geht nichts weiter.
Genau, vielleicht können wir uns ja eh darauf einigen, dass es wirklich auch notwendig wäre, dass in staatlichen Unternehmen, also zum Beispiel in der Pflege oder so, dass da verpflichtende Temperaturregulierungen stattfinden. Weil wer, also wer diesen Sommer mit Pflegekräften zu tun gehabt hat, der weiß, was da passiert ist. Da haben Leute zu Recht Angst gehabt, dass ihre Klientinnen oder Patientinnen, die auf den Stationen gelegen sind, den Exitus machen, weil sie einfach nicht hinterhergekommen sind. Weil es keine Klimaanlagen gibt, weil es auch nicht genug Personal gibt, um tatsächlich sicherzustellen, dass die Leute hydriert werden. Dann wurde dafür gesorgt, dass die Leute an den Tropf gehängt werden. Jetzt gibt es aber natürlich Leute, vor allem in der Demenzsituation, die sich das schon wieder rausgehen. Wir kennen die Geschichte. Ne? Also da können wir uns, glaube ich, darauf einigen. Aber ich glaube, ganz insgesamt müsste man mal diese Perspektive, und das ist, deswegen wird ja das immer so recht schnell zerfasert. Ne? Also bin sicherlich nicht der größte Experte der Startup-Szene, deswegen ist das, glaube ich, auch in Ordnung, wenn ich dazu meine Pappen halte. Was kann ich beitragen tatsächlich in der Situation? Dass es sich eben mit dieser Wirtschaft leider einfach nicht immer so verhält, dass man sich denkt, da kann man sozusagen für einen monolithischen Block etwas tun.
Was halten Sie denn eigentlich von der Wirtschaftskammer?
Da ist ein ganz eigenes Thema. Ich würde gerne vorher noch was anderes sagen. Bitte. Weil, also man merkt irgendwie in unseren Diskussionen immer recht schnell, also über eine andere Gruppe von Menschen im Blick als quasi die, die entweder in der Wirtschaftskammer Funktionäre sind oder die Manöverkritik der anderen Parteien, das beschäftigt mich wenig. Mich beschäftigt dann zum Beispiel, um wieder auf diese Lebensmittelgeschichte zurückzukommen. Ne? Weil wir reden über Abbau von Bürokratie prinzipiell, das klingt total super. Ich denke es mir ehrlich gesagt, weil jedes Mal, wenn ich privat mit Bürokratie zu tun habe, bin ich vielleicht angeödet, ist vielleicht ein bisschen ein hartes Wort, aber zumindest hinterfrage ich die lebenswerte Zeit, die ich da verbringe, sagen wir so. Deswegen verstehe ich jeden, der sagt, er möchte es nicht so mit der Bürokratie haben. Aber wir hatten es ja eigentlich ganz am Anfang von den Lebensmittelkosten. Gell? So, warum komme ich da drauf nochmal zurück? Einmal, um natürlich den Seitenhieb zurückzugeben und zu sagen, gut, bei den staatlichen Konzernen sind wir uns einig, dass sie uns abgezockt haben in der letzten Krise, wahrscheinlich eher uneinig über die Lebensmittelgroßhändler und die Supermärkte mit ihren Rekordprofiten, da sind wir uns wahrscheinlich uneinig, so, aber so beschreibe ich das und so wurde es auch erhoben. Und ich kenne die Situation der Beschäftigten, der Supermarktangestellten, wunderbar, so der Supermarktbeschäftigten dort. Und jetzt ist es so, dass wenn wir über die Wirtschaft reden und darüber, wie geht es Menschen, warum können sie sich dann zum Beispiel ihre Miete nicht mehr bezahlen, dann dass es in den letzten Jahren zu massiven Verschiebungen der Arbeitssituation in den Supermärkten gekommen ist. Leute, die in immer stärkerem Ausmaß in den Kollektivverträgen falsch eingestuft werden und für Dinge tätig tatsächlich verantwortlich gemacht werden, die sie nicht machen. Das heißt, sie leisten eigentlich mehr, werden aber nicht mehr bezahlt. Es werden vor allem in Schlüsselschichten werden Mitarbeiterinnen abgebaut. Das heißt, die Arbeitsbelastung steigt immer mehr. Mitarbeiterinnen erzählen, dass es nur wirklich sozusagen über die gelebte Solidarität im Betrieb und Überstunden möglich ist, dass Leute, die mit Rücken leiden, nicht trotzdem quasi unter widrigen Bedingungen der Lebensmittel verladen müssen, wirklich im Gewichtsbereich, die wir uns alle ungern quasi in diesen Körperhaltungen transportieren wollen würden. Und wenn wir da jetzt sagen, bauen wir da sozusagen weiter die Bürokratie ab, dann wird sich deren Arbeitssituation dort nicht verbessern. Das gehört halt eben auch zu diesen wirtschaftlichen Fragen dazu, zu sagen, wie verbessern wir eigentlich die Kontrollen in diesen Betrieben, damit sich die
Arbeitssituation verbessert. Wie war's denn meistens in den letzten Jahren, seit Covid, ist die Bevölkerung in Österreich um 3,5% gestiegen und nicht mal unsere Effizienz, sondern die Arbeitsleistung, die reale, ist um mehr als 3% zurückgegangen. Ich meine, das geht nicht nur wegen Pensionen so, ja. Ich meine, es kommen keine Pensionisten ins Land, bitte großteils. Ja,
aber also, da wären wir jetzt wieder unkonkret. Wollen Sie das jetzt der Supermarktverkäuferin sagen, dass ihre Arbeitsleistung zurückgegangen ist?
Ich meine, ich frage es nicht mehr. Nein, das ist sicher ein Problem und das muss man angehen. Und dafür gibt es ja die Arbeiterkammer und deshalb ist es auch gut, dass es die Kammern gibt. Und ich bin nicht dafür, dass irgendwer wieder die Diskussion aufmacht von wegen, tun wir die Kammern abschaffen, weil das genau die Aufgabe der Kammern ist. Ja, aber nein, es braucht die Kammern auch. Ja, und zur Wirtschaftskammer da auch ganz wichtig. Ja, ich glaube jetzt, dass die
dass die Wirtschaftskammer in der größten Krise ist, seit sie es wahrscheinlich gibt, in dem Vertrauen. Aber der Punkt ist, wir dürfen jetzt nicht am falschen Ende sparen, weil zum Beispiel, was jetzt gerade das Thema ist, ist mit den ganzen neuen Verträgen, die kommen, sowohl mit Indien als auch mit Mercosur und den Freihandelszonen, die wir hier aufmachen auf der ganzen Welt und wo wir schauen, dass wir auch profitieren, da braucht es die Wirtschaftskammer. Wir haben vor Ort in diesen ganzen Ländern zig Wirtschaftskammerbüros, die sich kümmern darum, dass der Markteinstieg funktioniert, dass Unternehmen unterstützt werden, indem dass sie exportieren. Wir sind Exportland, ja, und wir müssen diese große Chance, die wir da jetzt bekommen und die jetzt die nächsten Jahre einfach wirklich da sind, auch nutzen, weil dieses Wind of Opportunity ist nur jetzt da und Österreich ist gerade leider nicht unbedingt weit vorne innerhalb Europas dabei. Und da noch ein Punkt sofort, ja, den letzten Satz dazu. Ich glaube, wir brauchen auch ganz dringend, und das ist ein Thema, Forschungsmilliarden im Bereich für KI, sowohl für kleine Unternehmen als auch vielleicht für größere Player, dass man irgendwas anziehen kann und vor allem auch weiterhin im Umwelttechnikbereich, dass wir uns überlegen können, was sind da Technologien, die wir vielleicht hier entwickeln können und exportieren können, wo wir auch eine wirtschaftliche Chance sehen. Aber diese Deindustrialisierungsfantasien, die da nach wie vor kursieren, an deren Ende zum Teil, das funktioniert halt nicht. Und ich glaube, es gibt auch mehr Menschen als nur Supermarktangestellte, auch wenn das zweifelsohne ein echtes Thema ist.
Schlusswort, Frau Ehrenfellner, in dieser Runde bitte.
Ich glaube, dass wir nicht an der falschen Stelle anfangen sollen zu sparen bei der Wirtschaftskammer. Wir müssen mal irgendwo anfangen zu sparen. Ja? Wenn die Wirtschaftskammer, wenn der Rechnungshof kritisiert, dass die Wirtschaftskammer in Oberösterreich zwischen 2020 und 2024 ihre Angestelltengehälter um 18% erhöht hat, während insgesamt die Erträge oder die Einnahmen eingebrochen sind, weil es der Wirtschaft eben schlecht geht und weil wir schauen müssen, dass sie da wieder auf die Füße kommt, dann müssen wir mal beginnen, überhaupt zu hinterfragen, ob dieses Kammersystem nicht aufgeblasen ist und ob diese Pflichtmitgliedschaft, unter der die Unternehmen sehr leiden, nämlich genau unter der Kammerumlage 2, leiden sie extrem, ob wir hier nicht einfach mal den Rotstift ansetzen.
Absolut. Ich habe den Herrn Schellhorn, das ist interessant, ich habe das im Archiv, der Journalist schaut immer ins Archiv, nachgeschaut. 2019 habe ich ihn interviewt, das ist ja Ihr Staatssekretär von der NEOS, habe ihn gefragt, ob, weil das die NEOS immer so prominent gefordert haben, ob die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft bei den Kammern eine Koalitionsbedingung ist. Und der Herr Schellhorn sagt, wir haben ein 5-Punkte-Programm in unseren roten Linien. Die Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft ist aber schon im ÖVP-Programm drin. Daher glaube ich nicht, dass das ein großer Punkt werden wird. Es gibt rote Punkte. Wir müssen uns zumindest in Richtung Freiwilligkeit, zur Freiwilligkeit bewegen, hat er gesagt. Also es ist eine Koalitionsbedingung. Was ist jetzt? Die NEOS sind in einer Koalition. Es gibt die Pflicht- und Zwangsmitgliedschaften noch immer. Die Beiträge wurden nicht gesenkt. Es ist halt leider wieder nichts passiert. Sie haben völlig recht, die gehören natürlich weg, aber es ist leider nichts weitergegangen, trotz Versprechungen der höchsten Repräsentanten der NEOS. Und das finde ich schade.
Da mag sich zwischen den Koalitionsverhandlungen oder Regierungsverhandlungen 2019 und 2024 auch etwas verändert haben.
Sie sind nicht mehr für die Abschaffung?
Grundsätzlich sind wir für die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaften. Wir möchten auf jeden Fall die Betriebe in der Wirtschaftskammer ordentlich entlasten. Und da müssen wir tatsächlich beginnen, dass wir über ganz grundsätzliche Reformen sprechen und nicht nur mal hier und mal dort vielleicht ein paar Stellen nicht.
Aber heißt das tun wir jetzt allerdings nicht. Das sehen wir uns für eine andere Sendung auf. Wir machen noch einmal einen Abstecher in die Werbung. Dann kommen wir zum Thema Bildung. Die Gewalt an Österreichs Schulen, die steigt unaufhörlich an. Genau darüber wollen wir auch noch kurz sprechen. Was sagen die Jungen dazu, die vielleicht noch ein bisschen näher dran sind als der Schule, als die etwas Älteren? Bis gleich.
Die Jungen bilden die nächste Generation der Politik. Jetzt auf OE24TV bei Sabrina Fröhlich.
Und da sind wir auch schon wieder zurück in unserer letzten Runde heute hier bei den Jungen Wilden. Viele, viele Ideen, viele Argumente natürlich auch ein bisschen anders vorgebracht, als das vielleicht all jene machen, die eh schon immer diskutieren und laut sind. Ich hoffe, Sie haben da schon einiges mitbekommen in den letzten vorangegangenen Sendungszeiten, die wir Ihnen hier gezeigt haben. Und jetzt geht es auch im dritten Teil genau darum, dass wir ein Thema aufgreifen wollen, welches aktuell für viel Aufsehen sorgt. Die Schule beginnt in wenigen Tagen, in wenigen Wochen und entsprechend groß ist natürlich auch die Aufregung darüber, wie schlimm wird das neue Schuljahr. Und waren das früher noch die Noten und die Lehrer, die damit gemeint waren, so sind es heute vielmehr all das, was vielleicht auf Schulgängen, Schultoiletten, auf dem Pausenhof, aber am Weg von der Schule nach Hause oder in die Schule passiert. Die Gewalt an den Schulen, die steigt rapide an. Im vergangenen Jahr gab es so viele Suspendierungen wie niemals zuvor. Und was oder wer ist die Ursache für diese Gewalt? Da würde ich jetzt gerne mal nachfragen. Frage ich vielleicht mal bei Ihnen, Herr Ammann, wie sehen Sie es denn in der Schule mit dem Thema Bildung und Gewalt? Bleibt die Bildung aktuell auf der Strecke? Ist Schuld an der Gewalt auch eine gewisse kulturelle Unterscheidung bei den Schülerinnen und Schülern? Wo sehen Sie hier die größten Probleme?
Da braucht man nur ins Klassenzimmer schauen. Unbestritten ist das eine kulturelle Frage, wenn ich mir anschaue, wie sich die Schulklassen und die Zusammensetzung in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten verändert hat. Keine Frage. Die NEOS sind ja die große Bildungspartei. Da habe ich mir erhofft, wenn schon die NEOS das Unterrichtsministerium haben, dass sich jetzt da endlich etwas verändert. Das ist ein großer Punkt, der in der Bildungspolitik natürlich vor allem den Eltern massivste Belastungen auferlegen, wenn sie nicht mehr wissen, ja, lernt mein Kind da überhaupt noch was? Oder ist gar die körperliche Sicherheit gefährdet? Wir haben ja, wie Sie sagen, Suspendierungen, weil es Gewaltvorfälle gibt, weil es massive Probleme gibt. Die Schüler verstehen die Sprache nicht mehr, die verstehen nicht mehr Deutsch. Wie wollen sie deinen Unterricht gestalten? Ja? Also das hat natürlich massiv, weil man immer die Türen aufgemacht hat und jeden reingelassen hat und sich nicht überlegt hat, wie integrieren wir denn diese Menschen? Ja? Also das ist natürlich ein Integrationsversagen, aber auch ein Versagen in der Bildungspolitik. Und das ist, da kommt, rächt sich jetzt halt das, dass wir in der Bildungspolitik und in der Schulpolitik generell schon viele Baustellen hatten. Ja. Ich erinnere mich daran, dass die NEOS mit Matthias Strolz, also als die NEOS noch liberal waren, immer groß gefordert haben, die Schulautonomie. Also das war doch eine der Zentralforderungen der NEOS. Was ist jetzt mit der Schulautonomie? Also ich habe, es gibt so kleine Reformchen immer wieder, da wird ein bisschen der Lehrplan geändert, da wird was, da gibt es ein paar Laptops und so weiter. Aber also eine große Reform, dass man endlich diese aufgeblasene Bürokratie abbaut im Bildungssystem, dass die Schuldirektoren auch endlich eine Möglichkeit haben, einen Durchgriff ja, auf ihr Personal und sich ihr Personal aussuchen können, dann wird sich nämlich auch viel verändern.
Ich glaube, dass wir in puncto der Schulen hier einen riesigen Aufholbedarf haben und dass wir, das ist im Moment etwas wie ein Wettlauf gegen die Zeit. Wir haben Schülerinnen und Schüler in der Schule drinnen sitzen, die aus unterschiedlichen kulturellen Kreisen kommen, die aus unterschiedlichen Bildungshintergründen kommen, vielleicht nicht gut Deutsch sprechen. Und wir müssen versuchen, hier gemeinsam mit den Schulen, ja, und wir versuchen von NEOS Seite immer sehr, die Personen, die tatsächlich in der Praxis drinnen sitzen, ja, mit den Direktorinnen, mit den Lehrerinnen und Lehrern zu sprechen und zu schauen, wo wir hier ansetzen können, damit wir ihnen mehr Werkzeug an die Hand geben, um tatsächlich auch eingreifen zu können. Und wir haben jetzt durchgesetzt, dass bei den Suspendierungen, und ja, die sind leider sehr angestiegen, aber dass diese jetzt in Zukunft auch begleitet werden. Das heißt, die werden psychosozial und aber auch pädagogisch sozusagen begleitet. Das heißt, es ist nicht einfach eine Zeit, wo die Jugendlichen, die dann nicht in die Schule gehen, vielleicht irgendwo im Park herumsitzen, sondern sie müssen in dieser Zeit auch gewisse Lehraufgaben sozusagen noch mitmachen und sie werden durch Gespräche geführt, um auch herauszufinden, worum geht es, wenn wir jetzt von Gewalt sprechen. Ja, was sind die Auslöser dieser Gewalt? Wie kann man unterstützen, damit sich diese jungen Menschen auch lernen, anders auszudrücken und nicht sozusagen alles gegen ihre Mitmenschen auslassen?
Ich glaube, ein Blick ins Ausland ist wie so oft nicht so schlecht. Schauen wir nach Dänemark. Dort wird Folgendes gemacht. Familien von migrantischem Hintergrund aus Dritte Weltländern und vor allem aus dem MENA-Raum haben mehr oder weniger einen Verteilungsschlüssel im Land. Das heißt, es entstehen keine Sub-Hubs in den Großstädten, sondern die werden wirklich aufs ganze Land quer verteilt. Und das macht natürlich einen riesen Unterschied, weil wenn man bei uns hinschaut, ich meine, ich komme aus Baden, ja, in der Schule im Gymnasium von der Tochter der Freundin meines Vaters, da ist kein einziges muslimisches Kind in der Klasse. Ja? Und das ist ja öffentliche Schule, bitte. Ja? Und dann schaut man nach Wien, da gibt es Klassen, da gibt es keinen einzigen Deutschmuttersprachler mehr. Ja? Und ich glaube, das Problem ist eben eines, das ein sehr städtisches ist. Und die Frage ist auch da, wie schafft man vielleicht langfristig eine Verteilung? Und das andere ist halt auch, dass man klar sagen muss, ja, ich glaube, wir werden langfristig nicht darum herumkommen, dass man eine Diskussion führt, dass es auch Nachmittagsbetreuung gibt für Problemfälle, wo man langfristig sagt, da wird die Sprache erlernt, da wird die Kultur und die Werte in einer Form angeeignet, weil es sonst gar nicht mehr funktioniert. Da ist auch sicher meine eigene Partei gefordert, ja, und die NEOS ganz besonders als Bildungspartei. Aber ich glaube, das Problem, was wir hier sehen, ist eines, dass wir auch hier wieder in einer Blockade sind, dass die SPÖ oft einfach gar nicht will, das Problem auch gar nicht lösen will. Und das Absurde ist, in den Ländern, wo die Sozialdemokratien diesen Turn geschafft haben und das Problem begriffen haben, da geht es denen noch gut. Ja, und bei uns ist halt der Weg jetzt ehrlicherweise einer weg davon. Und ich sehe da wieder das Problem, leider Gottes, bei der heimischen Sozialdemokratie.
Herr Schwager, wie würden Sie es denn sehen? Die mangelhafte Integration mit als Grund dafür, dass Gewalt in den Schulen immer weiter steigt und die Bildung immer mehr in den Hintergrund rutscht?
Ich glaube jedenfalls sozusagen, dass die soziale Situation von den Kindern, die in Migrationsgesellschaften aufwachsen, da eine zentrale Rolle spielt. Wie man das jetzt genau beschreibt, da würde ich tatsächlich, gleiten wir schon sehr weit wieder vom Bildungsthema ab. Und ich glaube, da sollten wir bleiben. Ich bin großer Fan davon, dass man Probleme ernst nimmt. Sage kurz dazu, die Bildungsdiskussion, in die ich hineingewachsen bin, die noch damit zu tun hatte, schaffen wir es sozusagen zu einer Gesamtschule hin, orientieren wir uns an den skandinavischen Modellen, haben wir da eigentlich eine grundlegende Neuordnung des Bildungssystems, die ist dann irgendwann einfach eigentlich abgebrochen, meiner Meinung nach. Also ich habe das wirklich so erlebt, sozusagen als einen, da gab es mal ein, vielleicht können Sie mir auf die Sprünge helfen, weil ich kann es in meiner Lebensbiografie nicht einmal ganz fest verorten, aber gefühlt war es vor 20 Jahren so 15 Jahren, ich weiß es gerade nicht mehr, so fühlt es sich zumindest an, so wurde das ernsthaft diskutiert, da wurden große sozusagen Fragen darum über das Bildungssystem aufgeworfen. Und mittlerweile erlebe ich das eigentlich so, als dass sozusagen dieses Bildungsthema wiederum wirklich sozusagen so extrem klein geworden ist, selbst wenn es dann irgendwie darum geht, so, welche Schrauben kann ich daran drehen, aber dass das eigentlich, dass Bildungspolitik den gesamten Lebensbereich von jungen Menschen in ihrem Aufwachsen bedeutet. Also die ganze Frage, des, wie gestaltet sich das
aber
soziale Umfeld?
Dabei
genau. Also ich glaube zum Beispiel tatsächlich, dass wir darüber reden müssen, wie orientieren wir quasi die Verteilung von Schülerinnen und Schülern. Und da geht es mir jetzt nicht sozusagen um Reisepässe, sondern wie gestalten wir eigentlich die Aufwachsensperspektive dieser jungen Menschen insgesamt? Wie verteilen wir sie in den Schulen? Und zwar tatsächlich wieder,
wenn es nicht um die Reisepässe geht, um was geht es?
Mir ging es zum Beispiel tatsächlich darum, dass wir diese Diskussion um die Gesamtschulen wieder aufs Tableau heben. Dass wir wieder, um sozusagen eine gemeinsame Schule bis 14, das wollen wir gesellschaftlich diskutieren. Warum? Weil eigentlich quasi mal dieser gemeinsame Lebenshorizont bis 14 Jahre als das Aufwachsen in einem sozialen Kollektiv eine zentrale Frage ist, in der es noch nicht darum geht, mit Sex irgendwie ineinander in Konkurrenz gestellt zu sein, sondern zu sagen, okay, wir erleben uns in diesem Bildungssystem als eine Gemeinschaft. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht nur an der Schule und der Art und Weise der Schule liegt, wie sich Gewalt in Schulen verändert hat, sondern auch über die zusammenbrechenden Familienverbände, die dieses Bildungssystem begleiten. Aber ich glaube, dass Schule und Bildungspolitik einen ganz zentralen Aspekt dieses Vergemeinschafteten, des Zusammenbringenden beitragen muss. Und dazu gehört für mich zum Beispiel die Diskussion um eine Gesamtschule ganz zentral dazu.
Ich habe mir vielleicht vorgestellt, dass jetzt ein paar Ideen kommen in puncto neue Fächer, Stichwort KI, vielleicht in den Unterricht bringen. Wir haben eine steigende Jugendkriminalität, dass wir vielleicht auch Aspekte bringen, wie zum Beispiel Rechtsunterricht. Was ist Recht? Was ist moralisch? Dass man hier vielleicht einmal ansetzt oder so. Gibt es da vielleicht andere, die...
Ich glaube sowieso, also ich habe das große Privileg gehabt, ich habe ein Jahr in den Vereinigten Staaten ein Auslandsjahr machen dürfen in der Oberstufe. Und was man dort sieht, ist, es ist sicher so, dass ein guter Biologe kann keine drei Länder aufzählen oder ein Top-Sportler kann kein Wort in einer anderen Sprache sprechen. Aber was sie schon schaffen, ist, die Flächenbegabungen einfach wirklich herauszuarbeiten und dich in dem Bereich top zu machen. Und ich habe das Gefühl, das tun wir mit unserem Einheitsbrei leider zu wenig in der Oberstufe. Und wir müssten vielmehr das Talent des einzelnen Individuums in den Vordergrund stellen. Und natürlich brauchen wir auch ganz klar, das kann man meinetwegen mit Ethik kombinieren oder ein ganz eigenes Fach schaffen, Haltung, Werte der Gesellschaft oder so. Aber das braucht selbstverständlich und das wird keinem schlecht tun. Die Frage ist, wo man das wieder hernimmt an Ressourcen. Aber das wird es definitiv brauchen. Und was es auch brauchen wird, ist eine echte Diskussion darüber, glaube ich, wie wir eben diesen Turn schaffen, mit dem, dass man eben sagt, wir haben weitere Extremisierung der jungen Menschen. Also wenn man jetzt schaut in den Bericht vom ÖEF, also ich glaube, da war es knapp 2/3 der jungen muslimischen Männer im Land lehnen die Demokratie ab. Ich meine, das darf man nicht so einfach links liegen lassen. Es ist alarmierend und ich meine, die Frage ist schon auch langfristig da Reformen in Richtung, wir werden uns überlegen müssen, werden wir die EMRK adaptieren, werden da Leute auch nicht mehr hier sein, die jetzt hier einfach im System sind. Asyl ist ein Recht auf Zeit, das ist so, das ist nichts Rechtes, das ist einfach Fakt und wir sind das einzige Land in der EU, wo die EMRK im Verfassungsrang steht, auch das sollte zu denken geben, finde ich.
Ja, das ist ein spannender Punkt tatsächlich, weil hat mit einer Lebenserfahrung von einem guten Freund von mir zu tun, der in einer Schule unterrichtet, einer Grundschule tatsächlich, wo sehr viele Menschen mit Migration, also Kinder mit Migrationshintergrund auch dabei sind. Und der erzählt ganz viel, also auch über schwierige Verhältnisse mit Eltern, tolle Verhältnisse mit Eltern, muss man auch dazu sagen. Aber er hat immer wieder genau das Thema eigentlich zum Thema gemacht. Wie versucht er zu adressieren, quasi diesen Kindern eine gemeinsame Perspektive auf unsere Gesellschaft zu geben? Und da hat er mir mehrmals etwas erzählt, wo ich mir gedacht habe, das ist eigentlich schon irgendwie ein bisschen früh für ein Kind, sowas zu sagen. Gleichzeitig ist es halt schon auch sehr erschütternd, dass ihm mehrere dieser Kinder gesagt haben, ich werde ja sowieso nie wählen dürfen. Ich meine, das ist eine Idee sozusagen. Die
aber es hat jetzt mehrere Gründe, haben vielleicht geht das Kind davon aus, dass es niemals die österreichische Staatsbürgerschaft haben wird oder vielleicht auch nicht haben will. Viele träumen auch davon zurück in ihre Ursprungsländer.
Also sie gehen davon aus, dass, also sie gehen, also so erzählt das mir auch tatsächlich, sie gehen einfach davon aus, dass sie in diesem Land bleiben werden, aber hier nie wählen werden dürfen, weil sie zum Beispiel die Staatsbürgerschaft nie haben werden. Und ich glaube tatsächlich, das ist, also da müssen wir uns schon sehr viel sozusagen überlegen, weil jetzt kann man natürlich sagen, gut, das ist die Schuld der Eltern oder sonst
was. Sie sagen jetzt ein bisschen, es ist die Bringschuld von Schülerinnen und Schülern oder auch deren Eltern. Ist also, dass die sich, also würde ich sagen, Sie sagen, es ist die hohe Schuld, ich würde sagen, es ist eher mal die Bringschuld, dass die Schülerinnen und Schüler, egal welche Nationalität sich haben, in den Schulalltag eingliedern. Weil jetzt der Herr Jeitl in den USA war, dann hat er dort das System mitgemacht, wenn die Schüler.
Das hat ja mit dem Schulalltag noch gar nichts zu tun, sondern also ja. Mein Freund arbeitet mit den Schülerinnen einfach auch tatsächlich in so einer Perspektive von so einer Menschenbildung, oder? Also wie empfinden Sie sich als wertige, selbstwertige, wirksame Teile dieser Gesellschaft so in altersgerecht halt? Ne? Und da geht es dann natürlich auch um so Fragen von sozusagen Demokratie und wie blickt man auf das Kollektiv? Und ein zentraler Punkt, den Sie eben mitteilen, ist, dass Sie davon ausgehen, dass Sie sagen, auf dieser staatsbürgerlichen Ebene nie die gleichen Rechte haben werden. Das ist nicht, meiner Meinung nach, ist das nicht gesund für das Aufwachsen eines Kindes. Das ist nicht gesund. Wenn wir davon ausgehen, dass sie da bleiben.
Was anderes mag auch richtig sein, was Sie sagen, das stelle ich gar nicht in Frage, aber Sie sprechen halt genau das an, was in der Gewalt in den Schulen aktuell passiert, dass sich hier unterschiedliche Peergroups bilden, unterschiedliche Werte haben sie in den Parallelgesellschaften. Also ich glaube, da sehen wir, da deckt sich da schon das Problem.
Ich glaube, das ist genau das Interessante, dass wir da aber sehr unterschiedliche Antworten ja darauf haben, wie wir diesem Problem begegnen. Oder? Also das ist zur Desintegration, zum Gefühl von Nicht-Dazugehören von Menschen mit Migrationshintergrund in dieser Gesellschaft kommt. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Dann sollte sie sich integrieren und dann bekommen sie die Staatsbürgerschaft. Aber wenn ich von vornherein sage, ich will gar nicht Österreicher werden, ja, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich nicht wählen kann. Bitte, das Wahlrecht ist immer noch Staatsbürgerrecht. Ja. Soll jetzt jeder, der kommt und in die Schule geht,
muss korrigieren. Also es ist auch ein Wahlrecht.
Ja, aber der redet ja von Zuwanderern. Natürlich. Das sind ja keine EU-Bürger.
Grundsätzlich rede ich mal von hier geborenen Menschen. Ne? Also die liberale Tradition ist eigentlich ausgegangen von der Idee, und die liberalsten Länder dieser Welt haben ein Wahlrecht, das darauf orientiert ist, dass die hier Geborenen auch dort hier wählen dürfen. Aber
wenn die so super liberal sind, die Zuwanderer, dann das ist eine andere Frage.
Das ist aber eine völlig andere Frage.
Das ist irgendwie 200 Jahre
gut, beim Frauenbild, da können wir sehr gut drüber reden, was wir da dagegen tun können. Also was hat das mit Bildung zu tun? Was das mit Bildung zu tun haben?
Bevor wir jetzt ganze Menschengruppen über.
Also das ist ja völlig absurd.
Bevor wir jetzt ganze Menschengruppen über einen Kampf scheren, wofür ich auch...
Ich habe gesagt, die nicht integriert sind, habe ich gesagt.
Nein, das war nicht alles, was Sie gesagt haben.
So habe ich gesagt, dreimal. Ich bin der Meinung,
dass gute Integration und vor allem auch im Bildungsbereich nur dann funktionieren kann, wenn wir ganz unten anfangen, nämlich bei den Allerjüngsten. Ja? Wir müssen schauen, dass unsere Jüngsten von vornherein die besten Bildungschancen haben. Das heißt, dass sie früh in die elementarpädagogische Betreuung hineinkommen, speziell auch dann, wenn sie aus speziellen Migrationshintergrund...
Sagen Sie es denn mal wiederkehren.
Wenn sie dann... Aber an dem arbeiten wir. Also das ist doch tatsächlich etwas, woran wir, wo wir sehr viel Kraft und Energie hineinsetzen.
Also die Bilanz mit Herrn Wiederkehr ist keine, die jetzt
in Richtung ÖVP möchte ich noch dazu sagen, dass Betreuung und sozusagen auch die Kinder längere Zeit betreut zu haben, wäre auch wichtig, nicht nur für die Kinder selbst, die damit bessere Bildungschancen haben, sondern übrigens auch, um unsere Teilzeitquote endlich einmal zu verringern und um mehr Leute in die Wirtschaft und in die Arbeit zu bekommen. Und da steht sich die ÖVP aber seit so vielen Jahren absolut selbst im Weg. Wir sehen das gerade in Oberösterreich, wo wir die niedrigste Betreuungsquote von Dreijährigen, von unter Dreijährigen haben. Und das ist für die Kinder nicht gut, das ist für die Mütter nicht gut.
Frauenaltersarmut, keine Frage, bin ich bei Ihnen, dass es da große, große Würfe braucht
und,
jetzt.
Und wo gibt es da mal eine Reformbereitschaft? Jetzt wurde die ganze Zeit auf Reformen hingepocht. Wo sieht die ÖVP hier mal eine Bereitschaft, tatsächlich auch sich einen Schritt weiter zu bewegen und zu schauen, dass wir nicht, die Frauen arbeiten ja zu Hause eh nicht, wenn sie ihre Kinder betreuen, à la Herr Stocker, ja, sondern da zu sagen,
Also erstmal die Sippenschaftung wurde 1812 abgeschafft.
Aber das kann man doch einmal sagen, dass tatsächlich der Ausbau der Elementarpädagogik und die Verbesserung der Arbeitssituation und die Ausdehnung des Angebots an der ÖVP gescheitert ist in den letzten 20 Jahren. Das kann man doch wohl einfach einmal sagen. Also so von wegen Selbstkritik. Also das ist ja jetzt nicht so schwierig.
An mir ist einmal passiert gleich gar nichts gescheit. Aber ich bin absolut der Meinung, dass die ÖVP da große Defizite hinterlassen hat. Sie können gerne mal lesen, was ich so schreibe oder von mir gebe.
Versucht man sie einfach konkret zu sagen. Also Sie sind auch dafür, dass wir es ausbauen.
Massiv.
Bitte. Ja, wunderbar. Das ist schon mal gut.
Massiv. Ja, keine Frage. Ich meine, wir haben ein Riesenproblem damit, dass wir einfach, also auch diese Rabenmütterphilosophie, die noch immer oft vorherrscht, gerade am Land, wo man einfach quasi fast gezwungen, also man ist sowieso gezwungen, weil die Betreuungszeiten nicht das hergeben. Und es befeuert natürlich zeitlich auch wieder das Stichwort mit dem Integration. Natürlich wird ein Kind, was nur 4 Stunden am Tag oder 5 Stunden am Tag unter der Woche in Wahrheit eh nur das habe, ja, wenn man alle Tage zusammenrechnet oder 200 Tage im Jahr, das bekommt und die restliche Zeit am Fernseher hängt und, weiß nicht, türkisch, arabisch, tschetschenisch, was auch immer konsumiert, nicht die gleichen Chancen haben. Da sind wir uns alle einig. Und deshalb braucht es da auch andere Möglichkeiten. Und ich glaube auch gerade im Bildungssektor, wo man schon sagen muss, wo es nicht die gleiche Förderung vielleicht mehr braucht und die Ressourcen anders verteilt werden können, ist Stichwort eben Nachhilfe Mathematik in Zeiten von ChatGPT, wo mir der Nachhilfelehrer das gar nicht so gut erklären kann, wie mir das Claude oder die Gratis-KI von Microsoft erklären kann, da werden die Fokusschwerpunkte in 10 Jahren hoffentlich ganz andere sein, was wir im Schulsystem überhaupt noch beibringen müssen und wie die Bildung funktionieren wird, weil er einfach ganz viel im Umbruch ist. Aber um auf das Betreuungsthema in einem letzten Satz noch zu sprechen zu kommen, natürlich brauchen wir da eine Bereitschaft von allen Parteien, dass wir schnellstmöglich mehr schaffen, weil das einfach für alle anderen Teilbereiche mit dem steht und fällt alles. Keine Frage.
Ja, und ich nehme jetzt abschließend den Satz, den die Katharina Ehrenfellner vorhin gesprochen hat, als sie auf die Bildungspolitik von Christoph Wiederkehr angesprochen wird. Sie haben gesagt, da sind wir dran. Nehmen wir es positiv. Die sind dran, die tun was. Gehen wir mal mit guter Hoffnung aus dieser Sendung heraus. Herzlichen Dank an die jungen Wilden, die hier wild diskutiert haben. Ich persönlich habe es sehr spannend gefunden. Danke für die vielen unterschiedlichen Ansichten und Meinungen. Ich hoffe sehr, dass wir alle nicht das letzte Mal hier gesehen haben und demnächst Sie schon wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen Diskussionsrunde. Schönen Abend Ihnen zu Hause noch.